Heute geht's in unserer Predigtreihe weiter. Wir stellen fest, dass uns das nicht nur Jesus als der Löwe aus dem Stamme Juda benannt wird, sondern dass wir auch Identität ähnlich eines Löwen haben. Und ein Löwe ist einfach, furchteinflößend ist das falsche Wort, aber man hat so den Eindruck, der weiß eigentlich, wofür er steht. Gleichzeitig merkt man auch, er ruht extrem in sich selber. Er überlegt nicht, bin ich wirklich ein Löwe? Vielleicht bin ich ja, stelle ich mir das ja nur vor oder Leute haben mir das eingesagt, sondern so ein Löwe, der ist sich seiner eigentlich extrem sicher. Extrem sicher. Wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, steh auf und nimm deinen Platz ein. Und zwar ist es eine ganz spannende Sache. Vor dem Können kommt das Wollen, denn das muss man auch können wollen. Vor dem Können kommt das Wollen, denn das muss man auch können wollen. Und irgendwie fehlt dem Reich Gottes die Durchschlagskraft in der ganzen Vielfalt und Breite der Christenheit. Ich stelle das Land auf und Land ab fest, dass wir sowas wie eine 80-20-Regelung nicht nur im Betrieb haben, dass ich in 20% meiner Zeit 80% meiner Arbeit mache, was wiederum andersrum bedeutet, dass ich offensichtlich in 80% meiner Zeit nur 20% der Arbeit mache, ziemlich unproduktiv bin. So, manchmal hat man auch so den Eindruck im Reich Gottes, 20% der Leute sind voll dabei und engagiert, um 80% zu bespaßen. Oder wie in verschiedenen Bereichen, Andreas Herrmann aus Wiesbaden, große Gemeinde, der Move Church, hat wohl erst vor einigen Wochen über das Thema gepredigt, wo er sagt, es ist eine Müdigkeit, eine Trägheit im Reich Gottes zu erkennen, an verschiedenen Stellen. Menschen sind so ein Stück weit gesättigt oder lau oder was auch immer geworden. So, die Durchschlagskraft ist nicht mehr so da, sie fehlt. Und was sind die Gründe dafür, dass Menschen nicht aufstehen und ihr Revier einnehmen, also ihren von Gott gedachten Platz ausfüllen? Es ist nicht genug, sagt irgendein schlauer Mensch, dessen Name ich nicht lesen kann. Wahrscheinlich ist es ein französischer Name. Ist auch egal, ihr googelt es einfach nach, was ich sage. Es ist nicht genug, tolle Vorhaben zu Papier zu bringen. Wir müssen diese Ideen auf die Erde schreiben. Das muss Bodenhaftung bekommen. Manchmal, da gibt's Dinge, Luftschlösser können wir bauen. Also Leute, was ich mir schon vorgenommen hatte, mit 42 werde ich spätestens einen Marathon über 42 Kilometer laufen. Jetzt musste ich, da ich das nicht gemacht habe, müsste jetzt einen über 47 Kilometer laufen. Es wird jedes Jahr schlimmer. Leute haben Träume und Ideen auf Papier gebracht, was sie alles machen würden. Aber wir müssen es auf die Erde schreiben. Und folgende Personengruppen bringen noch nicht den Mut auf, ihr Revier einzunehmen. Folgende Personengruppen. Ich hoffe, du bist bei keinem dieser Personengruppen dabei oder du wirst heute vielleicht überführt und sagst, ach, wenn es so ist, dann trete ich da heraus. In Sprüche, und zwar zum ersten die Ängstlichen. In Sprüche 28, Vers 1 heißt es, der gottlose Mensch läuft fort, ohne dass er gejagt wird. Der Gottesfürchtige aber ist furchtlos wie ein Löwe. Es gibt Menschen, die einen Traum haben, die Leidenschaft für eine Sache haben, aber Angst blockiert sie. Was, wenn ich versage? Was, wenn es nicht funktioniert? Wenn ich mich blamiere? Oder wie mein Vater bei egal welcher Geschäftsidee, die wir als seine Söhne schon vorgebracht hatten, sagte mein Vater, schmetterte das immer ab mit dem Satz, wenn das funktionieren würde, hätte das schon lange jemand andere gemacht. Erzähl das mal einem Mark Zuckerberg, einem, wie die ganzen Typen von Google und Co. heißen. Wenn das funktionieren würde, hätte schon lange jemand andere gemacht. Ohne dieses Potenzial zu erkennen, da gibt's vielleicht aber etwas, was genau, wofür du und ich die zündende Idee hat. Mir geht's jetzt nicht darum, dass ihr unternehmerisch da voll durchstartet. Sei euch gegönnt und gesegnet, aber mir geht's im Reich Gottes. Was, wenn ich versage? Was, wenn es nicht funktioniert? Was, wenn ich mich blamiere? Wir haben vor zwei Wochen, als Björn Blaner hier gepredigt hat, da war sein Satz vor zwei Wochen genau dieses Ersetze in der Mathematik dieses Ich kann nicht Gefühl durch ein Ich kann das mit Gottes, mit der Wahrheit, ich kann das mit Gottes Hilfe. Wie sind wir manchmal gelähmt und haben Ängste und ich kann das wahrscheinlich nicht, der Schuh ist mir zu groß und so weiter. Aber hier dieses Formel neu zu denken und zu sagen, nicht ich kann nicht, sondern ich kann das mit Gottes Hilfe. In Johannes 16, Vers 33 heißt es, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus hat so viel zu sagen gehabt. Er hat sich mitgeteilt. Er hat Gottes Plan, Gottes Wesen beschrieben und hat dann gesagt, Leute, das habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Diese Ängste sind etwas, wo uns signalisieren, mir fehlt der Frieden Jesu. Warum fehlt mir der Frieden Jesus? Vielleicht, weil ich doch einfach entweder zu stolz bin. Was könnte mir denn passieren, wenn es nicht funktioniert? Oder wenn ich mich blamiere, dass ich mich zwar blamiere und dann arbeitet es an meinem Stolz. Und dann kann ich getrost sagen, offensichtlich ist es gut, wenn ich lerne, auch damit umzugehen, dass ich der Blamierte bin. Jesus war sich nicht zu schade, der Blamierte zu sein, weil er wusste, dass daraus ein großer Sieg wird. In der Welt habt ihr Angst, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Mathematik ist, wenn wir mit Gott unterwegs sind, ist Gott mit uns unterwegs. Und dann hat Wenn er doch die Welt überwunden hat, dann müssen wir uns nicht fürchten. Das ist ungefähr so, wie ich habe das vor 20 Jahren, noch länger, waren wir glaube ich noch nicht verheiratet, da war bei uns in Friedrichshafen in der Gemeinde der volle Hochzeitsboom. So ungefähr alle paar Wochen hat irgendjemand geheiratet. Und dann kennt ihr diese Momente, wo diese Mitmachspiele sind, all den Kram und irgendwann kam halt auch Reise nach Jerusalem dran, dieses um die Stühle herumrennen und immer wenn die Musik ausgeht, muss man Platz finden und wer keinen findet, scheidet aus. Und ich bin damals mit der Frau von dem Pastor von Friedrichshafen zusammen, wir mussten paarweise dort herumlaufen und spielen und ich sagte zu ihr, Anke, entspann dich, wir gewinnen. Und das hat die nicht geglaubt. Und die hatte immer versucht, sich da noch mit an das dran zu hängen und so also dieses Spiel zu beeinflussen. Und wir sind da rumgelaufen. Ich sagte, Anke, entspann dich, wir gewinnen, weil ich gewinne da immer. Ich weiß, wie das geht. Und irgendwann, so ich habe gemerkt, sie ist mir damit quasi wie in die Quere gekommen. Da hat es ja nicht geschafft, meinen Plan zu durchkreuzen. Und dann sind die Stühle immer weniger geworden. Und bis wir quasi wirklich dann nur noch allein, also zwei Paare, um so einen Stuhl gerannt sind. Und die Anke ist immer mehr in Stress gekommen. Und ich sagte, Anke, entspanne. Und wir haben gewonnen. Weil ich in dem Moment, wenn die Musik ausging, den Stuhl weggezogen habe, mich draufgesetzt habe. Ja, so kennt ihr mich ja. Ne? Diesen Aspekt einfach zu denken, was, wenn ich mich auf ein Spiel einlasse, wo von vornherein klar ist, dass am Ende gewinnen wir. das ist doch eine coole Sache. Und dann geht es manchmal ganz heiß her und dann gibt's, man stolpert vielleicht und stürzt und so. Aber dieses, jemand sagt ja irgendwann so ein Fußballer, Fußball ist ein Spiel, das über 90 Minuten geht und am Ende gewinnt Deutschland. Das ist schon lang her. Aber das war eine Zeit lang so. Was, wenn wir in einem Lebenslauf sind, in einem Projekt Rettung der Welt und nicht der Feind und nicht die Finsternis gewinnt, sondern am Ende steht Jesus als Sieger da, das steht schon fest. Und wir leben manchmal verzagt, voller Angst, dass wir versagen können. Also, Angst ist eine Blockade. Dann gibt's die Ruhiggestellten. Wie viele Menschen werden ruhiggestellt? Durch mediale Ablenkungen, durch andauernd mit irgendetwas beschäftigt halten, ruhiggestellt durch Medikamente, ruhiggestellt. Und das römische Imperium wusste ganz klar, wird mich dann nach der Predigt zwar der Ralf gleich wieder verbessern, ist aber okay, halt es aus. Der wusste, wir können außenrum die ganzen Völker abmurksen, solange wir das eigene Volk mit Brot und Spiele beschäftigt halten und so. Und dann ist alles okay. Wir können eigentlich machen, was wir wollen. Ruhig gestellt. Ich staune manchmal bei uns daheim, was alles auf Aufnahme gestellt ist. Ich dachte, das habe ich gar nicht in Aufnahme gemacht. Von Germany's Next Supervise und wie die ganzen Dinge heißen. Wo ich mich wundere und denke, was hält uns beschäftigt die ganze Zeit? Und irgendwann dachte ich auch bei mir, nicht nur als ich es auf Facebook gelesen habe, was wäre, wenn wir mindestens so viel Zeit, wie wir am Handy verbringen, also vor allem so die, die am Handy hängen, wenn wir so viel Zeit fürs Wort Gottes uns Zeit nehmen, sagt der eine oder andere, ja, wenn ich am Handy bin, lese ich ja die Bibel, ja, dann ist doch gut. Ruhig gestellt, ein Olympionike, Stabhochspringer Bob Richards sagte, es gibt viele Menschen, die Olympiasieger sein könnten. Sportler, die es aber einfach nicht versucht haben. Menschen, die vielleicht auch immer die anderen, bei denen immer die anderen schuld sind, warum sie nicht die Gelegenheit bekommen haben. Wenn ich mir das auch manchmal vorstelle, bei zum Beispiel, Boris Becker hieß es auch, dass er sich irgendwann entscheiden musste, geht er in den Tennissport oder geht er ins Fußball, und er wäre wahrscheinlich auch für Fußball talentiert gewesen. Vielleicht nicht so herausragend wie als Tennisspieler. Michael Schumacher war es wohl auch so, der hätte auch, glaube ich, gut Fußball spielen können und musste sich dann irgendwann entscheiden, wie viele Leute vielleicht da draußen rumlaufen, die besser im Zehnkampf wären oder im 5000-Meter-Lauf oder im Kugelstoßen oder sonst irgendwas, die es aber einfach nie probiert haben, die vielleicht auch gute Gründe und sagen, meine Eltern haben mich darin nie gefördert oder mein Lehrer hat mich übersehen. Es war mal ein Gottesdienst und in diesem Gottesdienst kam ein prophetisches Wort und da sagte einer, ich sehe einen kleinen Jungen, der ansteht im Sportunterricht und darauf wartet, dass er endlich nach vorne rennen darf, aufs Trampolin und über den Kasten springen. Und als er loslaufen wollte, bremst ihn der Lehrer ab und sagt, du warst schon dran und du darfst nicht mehr. Und der Junge hat so gelitten, weil er noch nicht dran war. Der Lehrer hat aber gedacht, er wäre dran. Und ich möchte sagen, Gott möchte dein Herz heute heilen. Und auf einmal sagte mein Bruder, das bin ich. Dieses Bild hat mich ins Erwachsensein verfolgt. Ich weiß nur, wie ich da im Sportunterricht, ich hätte so Lust gehabt, über den Kasten zu springen. Und mein Lehrer hat mich nicht lassen. Was für eine Not, aber vielleicht auch durch etwas ruhig gestellt, weil jemand, der Lehrer war doch nicht, der hat es dem doch nicht wegnehmen wollen. Der ist 20, 25 Kinder bändigen, da kann sowas passieren. Und wir nehmen das in unser Leben hinein und lassen uns davon ruhig stellen, anstatt zu sagen, es ist doch völlig egal, wer um uns herum mich fördert oder nicht fördert. wenn es einen Platz gibt, für den ich aufstehen soll, dann ist doch nicht die Gesellschaft um mich herum verantwortlich, ob ich den Platz einnehme oder ich oder nicht. Das bin ich. Seid ihr bei mir? Danke. Keiner da. Gott gebraucht nicht die Besten, sondern die sich am besten von ihm gebrauchen lassen. Gott gebraucht nicht die Besten, sondern die sich am besten von ihm gebrauchen lassen. Ein weiterer ist der Gezähmte. Vielleicht bist du in einer Situation, in der du dich durch Umstände selbst gezähmt hast. Ich würde gern meine Talente ausleben, aber man hat mir in der Gemeinde ja nicht die Gelegenheit gegeben. Ich würde gerne geistlich wachsen, aber ich habe keine Zeit. Ich treffe nicht nämlich mit meinen Kumpels zum Zocken an der Playstation oder sonst irgendwas. Ich hätte schon längst mein Potenzial erreicht, aber ich hatte nie jemand, der mich gefördert hat. Wir alleine entscheiden, was aus unserem Leben wird und wem wir es zur Verfügung stellen. Stellen wir es Gott nicht zur Verfügung, stellen wir es automatisch seinem Gegenspieler zur Verfügung. Römer 8, Vers 15 heißt es, das sagt Paulus, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und sagen, aber lieber Vater. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, Paulus geht davon aus, dieser Geist Gottes ist etwas, den ihr schon empfangen habt und er führt nicht in eine neue Sklaverei, wo wir Angst haben müssen. Hey, der Heilige Geist hat uns zu Gottes Söhnen und Töchter gemacht. Sei nicht wie ein Gezähmter, Ernüchterter, sondern nimm deinen Platz ein. In 4. Mose 23, Vers 24, hatte diesen Vers schon mal in den letzten Wochen. Israel, steh auf wie ein Löwe. Israel steht auf wie ein Löwe. Es erhebt sich wie eine Löwin. Wenn ein Löwe aufsteht und seinen Platz einnimmt, nochmal kurz das Bild vom Anfang. Wenn ein Löwe aufsteht und seinen Platz einnimmt, majestätisch, überzeugt, mit Mut, dann wird seine Umgebung nervös. Wenn wir uns erheben für Jesus, wird die dunkle Seite der unsichtbaren Welt nervös. Der Teufel weiß, dass du und ich jetzt gefährlich werden für ihn, weil wir das Reich Gottes repräsentieren. In 2. Korinther 5, Vers 20 heißt es, so sind wir Botschafter und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Und wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Ich wird so gern miterleben, mittragen, mitfiebern, mitbeten, dass diese Welt erschüttert wird. Wenn die damalige Welt durch 12 beziehungsweise 72 Menschen erschüttert wurde, wirklich in der Grundfeste ihres Seins erschüttert wurden, weil auf einmal Angsthasen wie ein Petrus furchtlos aufsteht und seinen Platz einnimmt. Wir könnten diese Stadt, wir könnten dieses Land, wir könnten diesen Kontinent wirklich upside down stellen, um gut Deutsch gesagt. Und zwar, wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Ich hatte gerade letzten Mittwoch die Gelegenheit, auf einem Abendgottesdienst in Friedrichshafen dabei zu sein. Und mein Freund, der Jürgen, hat gepredigt und er hat zwei Dinge gemacht, von denen ich ihm gleich gesagt habe, die darfst du nie mehr machen. Das erste war, er hat gesagt, also Leute, ich komme jetzt gerade aus der Nachtschicht und es war heute tagsüber so viel los, dass ich eigentlich schon seit 30 Stunden nicht geschlafen habe. Und dann hatte ich zu ihm gesagt, zwei Dinge darfst du nie mehr tun. A, so verrückt sein und 30 Stunden nicht schlafen. Und das Zweite, das auch noch erzählen. Was willst du, dass die Leute dich jetzt für verrückt erklären oder nicht mehr ernst nehmen, weil sie denken, du halluzinierst jetzt. Und er hat aber davon erzählt, was es bedeutet, eigentlich aus dem Boot, aus der Sicherheit herauszutreten und auf Jesus zu. Und auf Jesus zu bedeutet, auf Menschen zuzugehen. Und dann hat er erzählt, wie er in gelegenen und ungelegenen Situationen seinen Umfeld erzählt hat, dass er Christ ist. Sagte, ich war irgendwann erster Tag als in der Krankenpflegerschule. Alle haben sich so vorgestellt, was sie so machen. Wird ja dann gefragt, Hobbys und dies und jenes. Und dann hat er so, er das erzählt so und so. Er hat zuvor Kfz-Mechaniker gelernt. Und jetzt möchte die Krankenpflegeausbildung machen. Ja, und nur, dass ihr es wisst, ich glaube an Jesus. Es ist meine Hoffnung und dafür lebe ich. Ich gehe gern in eine Gemeinde und wenn ihr mehr davon wissen wollt, kommt auf mich zu. Und er sagte, das war von vornherein für alle klar. Irgendwann wurde er vom Betriebsrat gerufen und dann haben die zu ihm gesagt, uns kam zu Ohren, dass du die Menschen in deine Mitschüler in eine Sekte mitnimmst und dass du sie mit Geld erpresst, teilweise mit großen und mit kleinen Beträgen. Und dann hat er so das Ganze auseinanderklamüsen müssen, wie war das, was sagst du dazu? Und irgendwann sagt er, okay, ich habe eine Frau, die einer Mitschülerin, die mal gerade dabei einander war, die hat ihren Geldbeutel vergessen. Ich habe gesagt, weißt du was, komm, ich gebe dir 50 Euro, gibst du mir irgendwann wieder. Und dann wollte er die ganzen Leute zum Kaffee einladen und die haben dann gesagt, nee, den musst du nicht und haben jedem dem 5 Euro zurückgegeben. Und das ist keine Sekte, sondern wir sind eine freie Gemeinde und da kann jeder kommen und gehen, wie es ihm passt. Am besten ihr überzeugt euch selber. Und da waren die so überrascht, wie er das so gesagt hat, auch ohne Groll und Bitterkeit und nicht, wer hat das gesagt, da muss ich mich jetzt dagegen wehren. Und haben die gefragt, ja, möchtest du aber dagegen vorgehen? Und sagt er, nee, vergesst es, ist mir zu blöd. Und daraus kam, dass sie ihn gleichzeitig zum Jugend- oder Ausbildungsvertreter gemacht haben und er von da ab jeden neuen Jahrgang durchs Krankenhaus bringen konnte. Und er sagte, und der coolste Moment und Ort, um mit Menschen über den Glauben, das Leben nach dem Tod zu sprechen, ist der Leichenraum. Und das ist wunderbar. Du hast in keiner Gemeinde so eine Atmosphäre wie in diesem Leichenraum. Und du kannst über die Endlichkeit und die Ewigkeit sprechen. Leute, und das hat mich inspiriert. Und ich dachte mir, wie oft sind wir politisch korrekt und labern irgendeinen Quark, als dass wir mit den Menschen über existenzielle Dinge des Lebens sprechen, dass die Menschen verloren gehen, wenn sie nicht ihr Leben in die wunderbaren, gnädigen, liebenvolle Hände Gottes legen. Amen. Ist jetzt jemand dabei? Spätestens seit der Leichenhalle. Deine Geduld wird belohnt. Es kann sein, dass du schon seit Jahren für eine Sache kämpfst und seit Jahren nicht siehst, dass Gott deine Vision zum Durchbruch verhilft. Lass dich nicht entmutigen. Und wenn wir uns, wenn wir zum Beispiel das von Kaleb als uns anschauen. Kaleb gehörte zu einem Sondereinsatzkommando. Er wurde mit 11 anderen von Mose und dem Volk Israel, das seit 40 Jahren unterwegs ist, er wurde ausgesandt, ob dieses verheißene Land, wohin Mose, also wo Gott das Volk hinführen soll, ob das sich auch wirklich lohnt. Eigentlich schon kurios. Gott sagt, ich möchte euch in ein Land führen, wo Milch und Honig fließt. Die Israeliten sind in der Wüste. Die Wüste, in der sie waren, ist sehr dornig, steinig und trostlos. Und sie sagen, naja, jetzt schicken wir doch mal eine Vorhut los und gucken, ob es da wirklich auch gut ist und ob wir es da aushalten können. 12 Leute gehen los, die gucken, wie Spione, wie ist das Land. Und sie sind überwältigt von der Fruchtbarkeit dieses Landes. Und sie sind erschrocken und erschüttert. Die sagen, da haben sie befestigte Städte. Die Menschen, die sind viel größer, die haben... Da sind wirklich Bären dabei. Da ist richtig was los. Die 10 anderen erzählten, die Früchte sind schon toll, aber die Riesen sind stärker und es sind viele und die werden uns wirklich zermalmen. Und das Volk Israel hörte auf die Berichterstattung der 10. Könnt ihr alles nachlesen in 4. Mose. Und dann wollten sie schon Aaron und Mose steinigen und auf einmal tun sich Kaleb und sein Kumpel der Josua zum Sprecher nochmal machen. Und sie sagen in 4. Mose, jetzt habe ich das Kapitel gar nicht mit, das steht jetzt nur 4. Mose 6, ich reiche euch das nach oder ihr googelt es, jetzt habe ich wirklich Kapitelnummer nicht hingeschrieben. Im 4. Mose, 2 der Spione, Josua, der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jephunnes, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem wirklich, es ist ein Land, in dem Milch und Honig es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Also habt also keine Angst vor ihnen. Wieder diese Gleichung, wenn der Herr doch uns wohlgesinnt ist, gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Das heißt, wenn doch der Spielmacher, der auch spielentscheidend in unserer Mannschaft ist, dann kommen wir zu einem Ziel. Und Geduld ist deswegen auch so wichtig, dass wir an etwas dranbleiben. Ich weiß nicht, wie lang genug dranbleiben ist. Manchmal ist lang genug dranbleiben vielleicht 1-2 Wochen. Manchmal geht es auch über Monate, manchmal auch Jahre und manchmal auch vielleicht Jahrzehnte. Dieses Dranbleiben und vor allem in der Gleichung wissen, nicht, das schaffen wir nie. Wer sind wir, dass wir es können, wenn Gott uns doch gut gesinnt ist? Und Gott ist uns gut gesinnt. Du und ich, darauf können wir vertrauen. Und deine Schwäche wird zum Sieg. Als Paulus ins Gefängnis geworfen wurde und schlagartig, komischerweise, keine Predigt- und Reisedienste mehr wahrnehmen konnte, schrieb er Briefe aus dem Gefängnis. Ich sage euch, was das für Briefe waren. Der hat sich beschwert übers Essen. Der war nicht zufrieden mit dem, wie sie ihn behandelt haben. Der fand dass er den Plan Gottes jetzt überhaupt nicht mehr ausleben kann. Wie die Rahel, die schüttelt den Kopf. Ich bleibe jetzt mal bei einer Sache. Der hat sich beschwert, wo er sagt, durch diese Tore kann er den Willen Gottes nicht mehr tun. Es ist alles Mist und das ist auch nur der Dank dafür, obwohl er sich so für Jesus eingesetzt hat. Und am Ende schrieb er noch, ihr könnt mich alle mal. Er schrieb Briefe und wurde dadurch zum Segen für Abermillionen von Menschen. In 2. Korinther 12, Vers 10, da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen, Beschimpfungen versöhnt. Was für ein Hammerausspruch. da ich weiß, dass es für Christus geschieht. Wie ist es bei dir, da du weißt, dass du wegen deines Glaubens für manche denken, früher war es ja nur ganz okay, aber jetzt, da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgung, Beschimpfung versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Hey, ich finde, das ist eine starke Aussage. Das hat was damit zu tun, wie da ist kein verbittertes altes Männchen, das endlich mal eine gescheite Lesebrille bräuchte und nur noch in Großbuchstaben selber krickeln kann, seinen Namen, sondern da ist jemand, der ist damit versöhnt, weil er sagt, ich weiß, dass egal wie das hier ausgeht, Jesus ist Sieger. Leute, ich möchte euch Mut machen, egal wie das hier ausgeht im Gospelhaus, Jesus ist Sieger. Egal wie das hier in dieser Stadt aussieht und wenn uns manchmal vielleicht auch Leute angucken, wie es ist ja vielleicht doch nur eine kleine Schar und vielleicht zu wenige aus Babenhausen selber, die anderen kommen alle aus dem Umland. Das ist, wenn wir bereit sind aufzustehen an den Platz, wo Gott uns stellt, dann kann ich sagen, denn wenn ich schwach bin, und das Interessante, wir würden es frommer ausdrücken wie Paulus, und wir würden sagen, wenn ich schwach bin, ist Gott stark. Aber er sagt, Gott ist in mir. Drum, wenn ich schwach bin, bin ich stark. So, deine Enttäuschung kann zum Wunder transformiert werden. Das Leben enttäuscht uns immer wieder. Leute, ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Menschen enttäuschen. Ich werde noch tiefer gehen. Gemeinde kann enttäuschen. Und jetzt komme ich noch eine Ebene tiefer. Sind manchmal so enttäuscht von Gott. Ich habe von einer Geschichte, von einer Begebenheit gelesen. Ein 40-jähriger Mann war irgendwie die Arterien verkalkt oder sind zugegangen. Und er musste da am Herzen operiert werden. Und sie mussten dann sowas wie Stents setzen und das alles war vorbereitet. Und für diese OP, die war wohl sehr nah im Herzen, mussten sie das Herz unter Narkose stellen, dass es aufhört zu schlagen. Und sie haben dann diese OP an ihm vorgenommen und haben alles so weit gemacht. Und dann kam dieser spannende Moment, wo sie die Maschinen abschalten müssen und gucken, ob das Herz wieder von selber loslegt. Und sie haben das Herz den Körper mit Medikamente, die diesen Herzschlag wieder die Pulsierung anregen, gemacht. Sie haben dieses Herz massiert, sie haben alles probiert, aber das Herz schlug nicht mehr. Und die waren ganz verzweifelt und die haben nicht mehr gewusst, was sie weitermachen sollen. Bis einer nach dem anderen von den Leuten vom OP-Tisch hoffnungslos weggegangen sind, bis nur noch der Chefarzt selber da war. Und der Chefarzt war dort an dem Patienten dran und dann sagt er zu dem Mann, seinen Namen, sagt er, wir haben alles gemacht, was wir könnten. Wir haben die OP durchgeführt. Ich habe das Herz massiert, wir haben die Medikamente eininitiiert, wir haben alles gemacht. Jetzt liegt's an dir. Du musst wollen, dass dein Herz wieder schlägt. Du musst es wollen. Er sagte das zu diesem dort regungslos liegenden Körper, stand auf, wollte auch rausgehen und kurz bevor er die Tür schnappte, hörte er an den Geräten wieder einen Herzschlag, einen Puls kommen. Wisst ihr, niemand kann deinem enttäuschten Herzen sagen, dass es wieder schlagen soll. Das kannst nur du selber. Jeder von uns hat Dinge, die ihn vielleicht gezeichnet oder mürbe gemacht haben. Und die irgendeinen, entweder waren es Menschen, war es die Gemeinde oder Gott, der dich so enttäuscht hat, dass dein Herz da nicht mehr schlägt. Und niemand kann dich ermutigen, dass es wieder schlagen soll. Das kannst nur du selber. Ich möchte mit uns beten.